SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 12.
Und kalt ist es. Habe ich das erwähnt? Ich habe versucht, ein Feuer anzuzünden, aber irgendetwas verstopft den Schornstein. Ich musste die Fenster öffnen, sonst wäre ich erstickt. Wahrscheinlich ein Eichhörnchennest, sagt Travers. Allerdings pflegen auch die Berglöwen mitunter ihre Beutetiere in Schornsteinen zu verstecken. Es stellte sich heraus, dass er es ernst meinte. Als der Mann vom Grundbuchamt zum ersten Mal herkam, um das Anwesen zu inspizieren, fand er zerbrochene Fenster und umgestürzte Möbel vor. Der Fußboden war übersät von toten Schafen. Ich sag's ja, Katakomben. Wir werden sehen, was für Knochen sie beherbergen. Jetzt sitze ich am alten Esstisch und sehe bereits aus wie ein Landei. Ich trage einen alten Hut aus Biberfilz, der auf dem Fußboden lag. In zwei Decken eingewickelt trage ich immer noch meine Handschuhe. Die Zigarre ist feucht und zu nichts nütze, aber im Kerzenschein sieht mein Atem aus, als würde ich rauchen. Habe ich erwähnt, wie kalt es ist? Ich werde euch wieder schreiben, sobald meine Finger auftauen. W.H.T.
17. Januar. Werter Freund, ich will euch nun schon seit beinahe einem Monat schreiben. Ich habe mich sehr über euren Brief und über die Neuigkeiten aus der Stadt gefreut. Seltsam, wie man sich wünscht, davon wegzukommen, doch wenn man einmal fort ist, ist einem selbst das kleinste bisschen Klatsch willkommen. Dass eure Reisen ein solch wohlwollendes Echo finden, ist natürlich vollauf verdient. Der amerikanische Goethe, oh je, jetzt wird euch der Ruhm zu Kopf steigen und ihr werdet euren Freund in seinem winterlichen Wald vergessen, werdet euch von einer Verlegertochter mit goldenen Locken um den Finger wickeln lassen. Wahrscheinlich schaut sie euch just in diesem Moment über die Schulter und liest diese Zeilen mit. Sotto voce, Mademoiselle, er ist ein Strolch. Fragt ihn doch nach Rom und Neapel, wo die Kurtisanen noch immer über seine Heldentaten tuscheln. Flieht, solange ihr könnt, oder versprecht zumindest, dass ihr ihn mit mir teilen werdet. Ich scherze, aber eigentlich nicht wirklich. Dass ihr mich auf meine Malerei ansprecht, weiß ich zu schätzen, aber seit meiner Ankunft habe ich keinen Pinsel mehr in die Hand genommen. Ich habe Catherine versprochen, dass das Haus fertig ist, wenn sie und die Kinder eintreffen, aber das kann ich kaum als Ausrede benutzen. Travers und seine Helfer erledigen alles. Ich bin bestenfalls ein Hindernis für sie. Travers würde nichts lieber tun, als das Haus zu entrümpeln und den ganzen alten Krempel zu verbrennen. Aber das käme mir wie ein Sakrileg vor. Und trotz der zerbrochenen Fenster und des Vogelnests im Schornstein, immerhin doch nicht die Hinterlassenschaften eines Berglöwen und des Staubs überall, habe ich ständig das Gefühl, dass hier nach wie vor jemand wohnt. Ihr habt mich nach dem früheren Eigentümer gefragt. Laut Grundbuchamt wurde das Haus nach den Franzosen- und Indianerkriegen von einem britischen Major gebaut. Ich fand seinen Grabstein in einem überwucherten Obstgarten, hoch oben auf dem Hügel hinter dem Haus. Weicher Marmor, kaum noch lesbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal meinen eigenen Friedhof besitzen würde. Während der Revolution wurde das Eigentumsrecht auf die Töchter des Majors übertragen. Sie sind meine unmittelbaren Vorgängerinnen, wenn man von den Schafen absieht. Die ehrwürdigen Damen Alice und Mary Osgood scheinen hier gewohnt zu haben, bis sie ihre sieben Sachen packten und fortzogen. Niemand weiß, wann und warum. Ein Großteil des Bezirks war in den 20er und 30er Jahren verlassen. Als man schließlich einen Grundstücksverwalter herschickte, stand das Haus leer. Der nächste Besitzer war, in absentia, ein Neffe in London. Nach dessen Tod verkaufte sein Sohn mir das Haus. Abgesehen von dem Mann, der das Massaker an den Schafen beseitigte, hat niemand es mehr betreten, seit die Schwestern hier wohnten. So versicherte mir Travers, und ich habe keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Bis auf den Biberhut, ein heimlicher Liebhaber, hängen nur Röcke im Schrank. Und als ob das noch nicht genug wäre, haben sie sogar ein Porträt von sich zurückgelassen.
Darauf tragen beide ein Kleid mit rosa Spitze, so grell, dass ich blinzeln musste, als ich den Staub fortwischte. Beide halten darauf einen Apfel in der Hand. Wie Cranachs Eva, die wir in Florenz gesehen haben, nur züchtiger gekleidet. In Anbetracht dessen, dass es noch zwei weitere Gemälde gibt, auf denen nur Äpfel abgebildet sind, darf man wohl mit Fug und Recht annehmen, dass hier eine gewisse Verbindung zum Obstgarten besteht, auch wenn die Hälfte der Bäume ein wild wucherndes Durcheinander darstellt. Ein Unwetter, nehme ich an. Der große Sturm von 37, sagt Travers. Spaziert man durch den Wald, kann man immer noch zwei Reihen umgestürzter Baumstämme sehen, die alle in die gleiche Richtung zeigen, nach Nord-Nordwest zum großen Berg hin, wie eine Schar Wilder, die vor ihrer Gottheit auf die Knie fällt. Jedenfalls sind die Apfelbäume allesamt von Birken und Kiefern überwuchert. Eichen und Kastanien ragen zwischen den Steinen der Mauern hervor. Ich höre Catherine schon die Axt schärfen, doch ich werde mein Bestes tun, einen Aufschub der Hinrichtung zu erwirken, bis wir die Äpfel kosten können, falls die Bäume Früchte tragen. Dabei bergen all diese Teller, Porträts und gefalteten Röcke ein Geheimnis. Wo sind sie hin? Travers amüsiert sich über meine Neugier, sagt, es gebe nur zwei Orte, wo sie sein können. Und dann verdreht er die Augen. Erst zum Himmel und dann nach unten. Aber dieses Haus strotzt vor Zeit. Warum sollte ich nicht versuchen wollen, einige der Schichten fortzukratzen? Nachts habe ich die Wahl, ob ich es mir in der flachen Kuhle gemütlich mache, die Alice, Mary, auf der einen Seite der Matratze hinterlassen hat, oder in der Einbuchtung der Seitenschläferin Mary, Alice, auf der anderen Seite, oder ob ich mich quer über die Erhebung zwischen die beiden lege. Auf diese unmittelbare Weise Zeuge eines in medias res aufgegebenen Lebens zu werden, ist wahrlich selten. Ich muss dabei an unser Pompeji denken, den Locus Amoenus, ich an der Staffelei im Garten, ihr an eurem Schreibtisch, die reizende Fischhändlerin mit Augen wie ein Vulkanausbruch, der weiche Sand in der schattigen Bucht. Aber was war der Vesuv der zwei Schwestern? Ein Sturm? Pestilenz? Oder ein grimmiges Leiden, das erst die eine und dann die andere dahin raffte? Abgesehen von einem umgefallenen Bücherstapel und umgeworfenen Stühlen und den Flecken, die der Berglöwe mit seinem Massaker hinterlassen hat, ist alles hier so ordentlich, so sauber. Sind Sie auf Reisen gegangen? Wenn ja, wohin? Nach New Haven, um sich im hohen Alter von einer unverheirateten Base pflegen zu lassen? Möglich, sogar wahrscheinlich, aber wie langweilig. La Floride? Besser. Zumindest mit deutlich mehr Alligatoren. Nein, ich weiß, eine hat sich der anderen entledigt. Im Streit um einen Mann, einen gut aussehenden jungen Pferdehändler, der in der Scheune mal die eine, dann die andere beglückt hat. Der Knabe weiß gar nicht so recht, welche er gerade vor der Flinte hat, aber die alten Mädchen führen natürlich Buch. Ich tippe auf Alice als Mörderin. Sie vergräbt Mary irgendwo im Wald und brennt dann mit ihrem Liebhaber durch, lässt sich in San Francisco nieder, wo sie von Schuldgefühlen zerfressen in einen Mahlstrom aus Alkohol und Schulden gerät. Vielleicht ist sie dort heute noch, eine dieser unsterblichen Puffmütter, die arglose junge Wäscherinnen in ein Leben voller Laster locken. Zu düster? Nun gut, wie wäre es hiermit? Eine Reise ins alte Europa auf unseren Spuren, in hochgeschlossenem Cartoon, mit Äpfeln in Händen, durch die Kanäle von Venedig gondelnd im Banne eines hübschen Gondoliere. Alice mit ihrer Staffelei, Mary, die ihre Reisen niederschreibt und später als Goethe ihrer Zeit gepriesen wird. Das war mein Aufschlag. Ich bin gespannt auf eure Rückhand, eure Version der Ereignisse. Dies zur Antwort auf eure Frage. Das ist es, womit ich meine Zeit zugebracht habe. Herumschnüffeln und tagträumen und Geschichten ausbrüten, damit ihr sie eines Tages der Welt erzählen könnt. Das meiste, das ich mitgebracht habe, befindet sich immer noch in Kisten im Anbau, und die junge Annie, die wir als Haushälterin eingestellt haben, fragt täglich, wann wir denn nun einziehen. Ich weiß, ein Wort von mir würde genügen und das Bett, die Kleidung, die ganze Asche und der Staub, also alles Irdische, das Mary und Alice Osgood hinterlassen haben, wird den Lumpensammlern übergeben. Aber ich habe noch nicht den Mut, all das vom Angesicht dieser Erde zu tilgen. Stets der Eure, W.H.T. P.S. Heute Morgen ein klein wenig wärmer. Immer noch Schnee überall, aber das Sonnenlicht war deutlich beharrlicher. Travers erklärte mich für verrückt, schwor, es werde April werden, bis der Schnee fort sei. Am Abend hatte sich die Welt dann auf Travers Seite geschlagen, und ich erwachte inmitten von Feldern, so weiß und glatt und voller Kurven, dass ich sie nicht bewundern konnte, ohne an den Alabasterkörper der einen oder anderen schamlosen Venus zu denken. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis die Pietisten dazu übergehen, vor den Gefahren eines unberührten, schneebedeckten Feldes zu warnen. Als ich durch den Schnee stapfte, fühlte es sich an wie ein Akt der Gewalt. Den ganzen Tag wünschte ich mir, ich könnte meine Spuren verwischen. 18. März. Mein lieber Nash, vor 2 Tagen erhielt ich euren Brief vom 27., den einzigen Willkommensgruß in einem Bündel der Langeweile, das sich seit meinem letzten Ausflug in die Stadt vor 2 Wochen auf dem Postamt angesammelt hat. Die Bilanz? Eine Erinnerung von C.M., ihr rechtzeitig vor der sommerlichen Ballsaison den Sonnenuntergang in Easterbrook fertigzustellen. Eine Anfrage für einen Artikel für den Crayon, in dem ich meine Ansichten zum Status quo der Landschaftsmalerei kundtun soll. Eine Notiz von Prescott, der mit der ihm eigenen Arithmetik darlegt, warum die Bilanz dieses Monats nicht ganz stimmt. Alles in allem eben solche Dinge, von denen ich gehofft hatte, sie hinter mir zu lassen. Manch einer wird mir übel nehmen, dass ich das sage, aber die Summen, die man mir zu zahlen bereit ist, haben etwas geradezu Obszönes an sich. Wäre da nicht dieses Haus, das mir das Geld aus der Tasche zieht, würde ich sagen, mir wird schon beinahe übel davon. Der Wasserfall von Flourish hängt anscheinend immer noch in der 10. Straße, beleuchtet von Gaslicht. Und obgleich der Eintritt 25 Cent pro Kopf beträgt, geht die Schlange angeblich bis auf die Straße. Sie mussten Wachen aufstellen, um die alten Damen davon abzuhalten, mit ihren Stielbrillen die Leinwand zu zerkratzen. So nah wollten sie die Lenden der Wilden betrachten, die im Nebel des Wasserfalls herumspringen. Mir tut es leid, dass ich die Szene mit solchen Homunkuli besudelt habe, aber Prescott ist der Ansicht, niemand würde kommen, um sich ein Gemälde anzuschauen, das nur einen Fluss und ein paar Bäume zeige. Nur? Das letzte Mal, als wir uns trafen, haben wir uns deswegen enorm gestritten. Er sagte, R.P., Eisenbahn, hätte auf meinem Gemälde von Mary Mac gerne ein paar Siedler. Beinahe hätte ich ihm gesagt, wenn er Menschen wolle, könne ich ihm gerne einen Wigwam mit den pockennarbigen Leichen von Indianerkindern malen oder einen Siedler, der auf dem Feld liegt und dessen skalpierter Kopf leuchtet wie ein Rubin. Der Biber ist fort, der Bär ist fort, der Berglöwe ist fort. Ich habe es nicht gesagt. Natürlich bin ich ein ganz undankbarer Zeitgenosse. Ich säge an dem Ast, auf dem ich sitze, etc. pp. Aber offenbar bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage, etwas zu malen, das von mir verlangt wird. Nichts bringt mich schneller dazu, von etwas abzulassen, als wenn man von mir verlangt, ich solle es tun. Eure Beschreibung des Abendessens bei den Farrows hat mir gut gefallen. Es war schön zu hören, wie viel Mrs. F. von mir hält. Und ich werde euch dieses Mal nicht böse sein, dass ihr mir berichtet habt, was sie gesagt hat. Aber dies ist genau jene Art von Zwangsjacke, die mir am meisten Sorgen macht. Das ist kein Lob, es ist ein Befehl. Wenn man den Koch für seine Kartoffeln lobt, ist das bloß der Befehl, das Gleiche noch einmal zu kochen. Niemand ist in dieser Hinsicht schlimmer als C.M., die mir, nachdem sie mehr von meinen Werken gekauft hat als irgendjemand sonst, mitteilte, Flourish sei ein Fehler, weil es zu groß für den häuslichen Salon sei. Am liebsten würde ich ihr ganzes Stadthaus mit grünen Blättern anmalen. Schreibt mir bitte, rasch und oft. W.H.T. P.S. Ich habe mir meine Zeilen gerade noch einmal durchgelesen und stelle fest, dass ich nur schreibe,
worüber ich mir nicht zu schreiben geschworen habe. Zumal ihr wissen wolltet, warum ich fortgegangen bin. Nun also die Antwort. Fantastische Gebilde aus Eis säumen hier die Ufer. Säulen wie Orgelpfeifen. Kugeln wie direkt vom Glasbläser. Dünne Platten, hinter denen man aufsteigende Blasen beobachten kann. Dieser Tage avanciere ich zu einem regelrechten Connoisseur in Sachen Eis. Der Schneeregen, der fällt wie zischender Sand. Das Weiß, das die Straßen überzieht wie Mehlstaub eine Bäckerei. Das kristalline Netz, dünn wie Spinnzucker, das bei der leisesten Berührung zerbricht. 12. Mai. Nash, Frühling. Plötzlich ist es warm. Die Bäume tragen erste winzige Blätter. Die beiden weißen Erdhügel vor der Scheune entpuppen sich als zwei alte Holzstapel, die inzwischen fast zu Humus verrottet sind. Aller Orten verdrängt das Grün nun das Braun. Eine Art Gedächtnisverlust setzt ein. War das nicht schon immer so? Hätte ich meine Gemälde nicht, so könnte ich kaum glauben, dass das alles einmal von Schnee bedeckt war. Ihr wolltet wissen, wie ich meine Tage verbringe. Ich stehe noch vor Sonnenaufgang auf, bevor Annie mit ihrem emsigen Treiben die Stille stört. Schleiche mich hinaus, schlendere durch den alten Apfelhain, der gerade zu blühen beginnt. Verharre einen Moment an der Schwelle zum Wald, bis die Birken mir ihre Erlaubnis erteilen. Dann hinein in den Wald. Die niedrigen Äste fegen mir sanft den Hut vom Kopf. Zweimal passiert das, bevor ich einsehe, dass mein Gastgeber darauf besteht, dass das eine Voraussetzung dafür ist, sein Reich zu betreten. Hinunter zum Fluss, den die Schmelze in einen reißenden Strom verwandelt hat. Die Staffelei auf dem Rücken. Ich skizziere nicht mehr, was ich später auf die Leinwand bringe. Dann würde ich die Welt durch das Sieb meiner Wahrnehmung sein. Und ich will malen, was ist. Ich klettere über Felsen, bis ich meinen Platz gefunden habe, und dann versuche ich zu malen. Was Überwindung kostet, denn viel lieber würde man hier bloß sitzen und schauen wollen. Ja, Schwelle war das richtige Wort. Ich verlasse die Welt und betrete diesen verwunschenen Ort. Den Wald. Wood vom altenglischen Wat, das unter anderem verrückt bedeutet. Aber ich bin ja noch am Anfang. Sobald ich mir ein Herz gefasst habe, folgt ein beherztes Bad in den Stromschnellen. Es ist furchtbar kalt und die Felsen sind glitschig, aber das kühle Bad zählt bereits jetzt zu meinen Lastern. Es gibt mir das Gefühl, als würde eine Schicht zwischen mir und der Welt fortgezogen und alles ist wieder klar und frisch. Anschließend strecke ich mich auf den Felsen aus wie ein verrückter Adamit und starre hinauf zu dem Gitter aus Blättern und Himmel. Dann beobachte ich die Libellen, die just eingetroffen sind. Die achatblauen letzte Woche, die smaragdgrünen in der Woche davor. Nun sind die türkisfarbenen da. Ich glaube, man nennt sie Wasserjungfern. Sie sind zart wie Grashalme und richtig gehend frech. Gestern war ein besonders warmer Tag. Ich lag nach dem Schwimmen im Freien und eine dieser Jungfern landete auf meinem Knie, flatterte zu meinem Oberschenkel hinauf, blieb eine Weile sitzen und dann, als wäre ihr bewusst geworden, dass Eros sie auf ihrem Flug begleitete, erhob sie sich in die Lüfte, nur um es sich gleich wieder anders zu überlegen und auf meinem Bauch zu landen. Mein Herz pochte. Und es klingt unglaublich, aber meine ganze Welt reduzierte sich auf dieses eine schwache Kitzeln. Ich staunte, wie lächerlich erregt ich war, und doch lebte ich in diesem Moment bloß für sie. Wenn ein Mädchen sich in einen Baum, in eine Kuh verwandeln kann, warum sollte sich eine Nymphe dann nicht solch gläserne Flügelchen wachsen lassen können? Sie summte an meinen Lippen vorbei, Schulter, Brust, dann wieder der Oberschenkel, wo sie an meiner Haut zu lecken schien. Eine Jungfer. In der Tat. Dann male ich wieder. Ich stolpere erst nach Hause, als es dunkel wird, und muss die Augen zusammenkneifen, um den Walnussbaum zu finden, der geduldig mit meinem Hut auf mich wartet. WHT.
28. Mai. Mein lieber Nash, in aller Kürze, gestern ein Brief von Prescott, der übliche Klatsch und Tratsch. Nur eines war die Tinte wert. Er erwähnte die Rezension eures Buches im Journal. 4 Seiten. Kein Lob kann genügen, aber ich wollte dennoch selbst sehen, was man dort zu sagen hatte. Das Problem war natürlich, dass Pi mir kein Exemplar geschickt hatte. Er glaubt wohl, man habe überall Zugang zu demselben Luxus wie in der Stadt. Nun, zwar hat mein Buchhändler in Oakfield normalerweise ein paar Ausgaben des Journal vorrätig, aber diese Woche war sein Lieferant in Boston erkrankt und hatte sie ihm noch nicht überstellen können. Dann erzählte er mir, Cranes Laden in Chats Falls habe ebenfalls ein Abonnement, und da ich nun bereits unten im Tal war, beschloss ich, mich dorthin zu begeben. 2 Stunden ritt ich, unterbrochen von einem plötzlichen Wolkenbruch, währenddessen ich Unterschlupf bei einem Bauern fand, der mir Tee anbot. Dafür musste ich sein Geschwätz über den bevorstehenden Sklavenaufstand ertragen, der sich bis in den Norden ausbreiten werde. Als ob jemand dann ausgerechnet seine Schafe stehlen würde. Dann machte ich mich wieder auf den Weg und hielt einen Moment mitten auf der Straße inne, um die verlassenen Höfe zu betrachten. Das Gestrüpp, das sich nach und nach eine ehemalige Weide zurückerobert. Was wollte ich noch gleich? Ach ja, das Journal. Also weiter. Eine Stunde später kam ich nach Chats Falls, aber der Laden war geschlossen. Offenbar befindet sich Crane derzeit auf Geschäftsreise in New York. Da stand ich also, 16 Meilen von zu Hause entfernt, ohne etwas erreicht zu haben. Als mir einfiel, dass es nur 8 Meilen bis Bettsbridge waren, wo es einen Gemischtwarenladen gibt, der praktisch alles feil bietet, das man sich vorstellen kann. Zudem führt er oft Zeitschriften für die Sommergäste. Wie dem auch sei. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich vagabundierte durch den halben Bezirk und musste die Nacht in einem Gasthaus in Corbury Junction verbringen. Selbst ein Matrose würde sich weigern, in einem der Betten dort zu schlafen. Musste mir ein Zimmer mit einem übelriechenden Heiden teilen. Unten Betrunkene beim Gelage, aber nicht auf die amüsante Weise. Beim Frühstück ein Fliegenflügel in meinem Kaffee. Ich trat den Rückzug an, bevor sich der Nebel verzogen hatte, und machte später Halt beim Postamt, nur um festzustellen, dass Pi mir doch ein Exemplar geschickt hatte. Ich verwünschte Pi, suchte mir am Markt ein trockenes Plätzchen unter einer Ulme und las dort. Ich fand den Artikel wunderbar obszön. Das war keine Rezension, das war ein Liebesakt. Eure Worte vermögen alle Sinne zu betören. Der Leser spürt den warmen Atem von Philomena auf den eigenen Lippen. Oje, ohne Signatur. Nun, das ist üblich, wobei ich denke, der Rezensent hätte Repressalien weniger von euch als vielmehr von eurer Gattin zu befürchten. Natürlich bereitete mir keine der Lobeshymnen solch große Freude wie die Tatsache, unsere Namen gemeinsam abgedruckt zu sehen. Mr. Nashs Europareise mit dem Maler William Henry Teale, welche uns nicht nur des ersteren Reisen bescherte, sondern auch des letzteren großartige Gemälde von Sonnenuntergängen am Vesuv. Wie oft wünsche ich mir, ich hätte damals nicht verfrüht abreisen müssen, um mich um meinen kranken Vater zu kümmern. Insbesondere denke ich oft an unsere Seereise, die ersten Wochen entlang der Küste Italiens. Catherine hat geschrieben, dass sie wie geplant in der 2. Juniwoche eintreffen wird. Ich gebe zu, ich werde meine Tage mit der Wasserjungfer vermissen, aber wenn ich noch länger warte, werden sich die Kinder bald nicht mehr daran erinnern, wer ich bin. Kay freut sich darauf, Gäste zu empfangen und hat mich gefragt, ob ich nicht euch und Clara einladen möchte, wenn das Haus im Sommer fertig ist. Ich las meine Antwort 2-mal durch, um sicherzugehen, dass sie nicht zu begeistert klang. Ich glaube, ihr habt auch sie verzaubert. Ihr wisst ja, von den meisten meiner Künstlerfreunde hält sie nichts. Ungewaschene Männer mit Staffelei. Aber jedes Mal, wenn ich euch erwähne, sehe ich ganz sachte ihre Wimpern flattern. Sie hat eure Dido gelesen, als sie 14 war.
Ihre Eltern sahen es nicht gern, wenn sie Romane las. Vielleicht verboten sie es ihr sogar. Sie sagte, der Roman habe bei ihr all jenes angerichtet, was ihre Mutter befürchtet hatte. Er habe ihr gezeigt, dass eine Frau in der Liebe aktiv werden kann und sich nicht bloß umwerben lassen muss. Mit anderen Worten, sie fand darin eine Sprache für ihre Sehnsüchte. Ich ließe euch ja gerne früher kommen, aber sie wäre entsetzt, wenn sie erführe, dass der große Erasmus Nash auch mit anderem Besteck ist als mit ihrem besten Silber. Das Haus also ist beinahe soweit, also freut euch auf meine Einladung. Sie wird euch ein gut ausgestattetes Zimmer im Landhausstil in Aussicht stellen, mit allem erdenklichen Komfort. Versprechen kann ich euch Rohrdommeln, Frühlingszwiebeln, Morcheln. Kurz die ganze Frische des Juni. WHT. PS. Zur Frage der Archäologie. Ihr werdet euch an meine Beschreibung des Hauses erinnern. 5 Erker, Schornstein in der Mitte, ein langes, geneigtes Dach, das übliche. Abgesehen von der kleinen Hütte daneben. Nun, einer der Arbeiter hat dort heute die Verkleidung entfernt und eine Steinmauer entdeckt. Das Osgood-Haus ist in Ständerbauweise errichtet. Laut Travers wurde diese Hütte vor sehr langer Zeit gebaut. Irgendwer war also schon vor meinem Major hier. Nur wer? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn vor mir, den alten Nehemia, Sohn des Eleazar, Sohn des Adonia, Sohn des Gottesfürchtigen. Er bestellte das Land, hielt den Sabbat ein und wusch sich alle 14 Tage die vom Heu befleckten Hände, zog das Bärenfell zurück und weckte seine schnarchende Gattin aus ihrem Schlaf. Nein, das kann ich besser. Ein blutrünstiger Trapper, der seinen Partner erstach und aus ihm einen Eintopf kochte. Oder noch besser, ein Liebespaar, das sich aus dem Joch der Puritaner befreite und hierher flüchtete. Er mit blondem Haar und verträumtem Blick, stets rastlos, sie mit langen schwarzen Locken. Dies hier ist ihr ganz privates Arkadien. Niemand stört sie. PPS. Nun wurde mein Brief doch länger als gedacht. Mich dürstet immer mehr nach Konversation.